Ihr Domradio ist hier am Sonntag. 10 mal 10 Zentimeter in Messing, ein Name, ein Geburts- und ein Sterbedatum. Mittlerweile erinnern in ganz Europa sogenannte Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig vor deren ehemaligen Wohnhäusern an Nazi-Opfer. Im Kölner Agnesviertel kommt jetzt ein neuer Stolperstein dazu für den 1942 im KZ Buchenwald ermordeten Dr. Josef Rothaß. Warum die Nationalsozialisten ihn umgebracht haben, das weiß die Journalistin Brigitte Jünger. Sie erzählt seine Geschichte im aktuellen Fahrbrief der Gemeinde St. Agnes. Herzlich willkommen, Frau Jünger.
Guten Morgen.
War Josef Rothaß Jude oder warum ist er ins Visier der Nazis geraten?
Ja, interessante Geschichte. Der Josef Rothaß war nämlich kein Jude, sondern katholisch und führte eigentlich so ein ganz normales bürgerliches und man könnte sogar sagen arriviertes Leben in Köln. Er war nämlich Mitinhaber des Bankhauses Prüm und Co. Und in Konflikt mit den Nationalsozialisten in Köln geriet der Josef Rothaß irgendwann in den 1930er Jahren. Denn als Geschäftsführer des Bankhauses Prüm hatte er Johanna Grohe, der Frau des Kölner Gauleiters Josef Grohe, einen Kredit gewährt. Und für so einen Kredit werden Zinsen vereinbart, das ist so normal. Als es jedoch um die Rückzahlung dieses Kredits ging, wollte Frau Grohe den nicht zum vereinbarten Zins zurückzahlen, sondern verlangte eine Sonderkondition, einen niedrigeren Zins, was Josef Rothaß ablehnte. Zu Recht, würden wir sagen. Jetzt muss man aber wissen, der Mann von Johanna Grohe war der Gauleiter Josef Grohe und der war wirklich einer von diesen ganz üblen Nazis. Der war schon in den 1920er Jahren in Köln als aggressiver Rechtsradikaler aufgefallen, der wirklich keine Saalschlacht ausließ und Gegner auch noch in seiner Zeit als Gauleiter mit Fäusten attackierte, wenn es ihm danach war oder wenn die nicht so spurten, wie er sich das vorstellte. Und er war lange Redakteur des Westdeutschen Beobachters gewesen. Und das war die demagogische Zeitung der NSDAP, die gegen Juden, Kommunisten und andere unliebsame Gegner hetzte. Und das betraf irgendwann auch den Josef Rothaß, den Geschäftsführer des Bankhauses Prüm. Was nämlich einsetzte, als sich Josef Rothaß weigerte, diesen verminderten Zins anzuerkennen, das war eine öffentliche Schmutzkampagne eben in dieser Zeitung. Und da wurde der Herr Rothaß diffamiert und verunglimpft, völlig unabhängig von dem Bankgeschäft, um das es eigentlich ging.
Das heißt, Josef Rothaß hat im Endeffekt mit seinem Leben allein dafür bezahlt, dass er nicht vor der Frau einer Nazi-Größe kuschen wollte?
Ganz genau. Er hat sich zunächst versucht, gerichtlich gegen diese Verleumdungen zu wehren, hatte aber wenig Erfolg natürlich in diesem nationalsozialistischen Staat, in dem Bürgerrechte eben keinen Wert mehr hatten. Und 1937 wurde er verhaftet und ins KZ Buchenwald gebracht. Und dort ist er dann 1942 unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Und das erinnert zum Teil wirklich sehr an Praktiken, die heute auch gang und gäbe sind, dass Menschen verunglimpft werden mit Fake News und es sich sehr schwer ist, dagegen zu wehren, wenn dann auch noch ein Staat dahinter steht, der das zulässt.
Mhm. Weil Rothaß in der Rieler Straße Nummer 49 gelebt hat, wird jetzt dort zur Erinnerung an ihn ein Stolperstein verlegt. Wer hat das angestoßen?
Das ist das Patenkind des Sohnes von Josef Rothaß. Die Dame heißt Ursula Engels, die hat die ganze Geschichte recherchiert und auch die Patenschaft übernommen für diesen Stolperstein.
Warum jetzt? Warum hat Ursula Engels über 80 Jahre nach Josef Rothaß gewaltsamem Tod diese Patenschaft für einen Stolperstein übernommen?
Ja, ich denke, sie fand es sehr, sehr wichtig, dass gerade heute, wo an so vielen Stellen ganz ähnliche Sachen passieren, nochmal wieder auf diese Vergangenheit hingewiesen wird, inklusive der fürchterlichen Folgen, die das dann am Ende hatte.
Josef Rothaß lebte damals im Agnesviertel, also im Gebiet der Pfarrgemeinde St. Agnes. Aber es gibt noch einen anderen, gar nicht so schönen Bezug zur Agneskirche.
Also nach dem Tod von Josef Rothaß ist er verbrannt worden in Buchenwald. Und die Nazis haben seine Asche der Familie zukommen lassen. Und sie hätte natürlich gerne die Überreste beerdigt. In der Pfarre St. Agnes war aber der zuständige Pfarrer nicht bereit, diese Beerdigung auf dem Melatenfriedhof zu vollziehen. Das hatte zum einen damit zu tun, dass Verbrennungen zu dieser Zeit in der katholischen Kirche überhaupt nicht üblich und auch nicht anerkannt waren. Und es hatte natürlich auch damit zu tun, dass die Kirche, die offizielle Kirche, ja so ziemlich rumlaviert hat, was eine eindeutige Positionierung gegenüber den Nazis angeht. Sie hat immer schon versucht, ihre eigenen Freunde dort zu retten und leider zu Lasten so einer eindeutigen Positionierung.
Brigitte Jünger aus der Fahrbriefredaktion von St. Agnes über den traurigen Fall des Nazi-Opfers Josef Rothers und wie die Asche des Ermordeten am Ende doch noch eine würdige Bestattung auf dem Kölner Melatenfriedhof gefunden hat, das erzählen wir gleich. Ihr Domradio am Sonntag. Ein ganz normaler Kölner Bürger wird von den Nazis in einem Konzentrationslager ermordet. Seine Asche wird den Angehörigen übergeben. Sie wollen ihn auf dem Melatenfriedhof beisetzen lassen. Aber der Pfarrer der zuständigen Agneskirchengemeinde weigert sich, den Mann zu bestatten. Seine Begründung, eine Feuerbestattung entspreche nicht der katholischen Lehre. So weit, so unglaublich aus heutiger Sicht. Wie Dr. Josef Rothers schließlich doch noch eine würdige letzte Ruhestätte auf Melaten gefunden hat, das weiß die Journalistin Brigitte Jünger. Frau Jünger, wie und warum konnte Josef Rothers am Ende doch noch auf Melaten beerdigt werden?
Das ist dem mutigen Einsatz mutiger Gemeindemitglieder zu verdanken. Die Frau Engels, die das recherchiert hat, hat nicht ganz genau herausfinden können, wie es dazu gekommen ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass es eine Person aus dieser Gemeinde war, die daran großen Anteil hat. Und zwar gab es in dieser Zeit einen Kaplan, der hieß Hans Falks. Er war nicht Priester, weil er unglaublich stotterte. Das heißt, er hatte schon so ein bisschen so eine Außenseiterposition. Und er konnte aber aufgrund dessen Dinge tun, die der Pfarrer, der Hauptpfarrer eben nicht machte. Er hat jüdische Menschen unterstützt. Und ich kann mir vorstellen, er hat auch in diesem Fall dafür gesorgt, dass die Beerdigung von Josef Rothers auf dem Melatenfriedhof stattfinden konnte.
Was hat das wohl damals für die Familie bedeutet? Erst die Weigerung des zuständigen Pfarrers und dann der mutige Einsatz der Gemeindemitglieder?
Ja, einerseits natürlich der Schock, die Enttäuschung, das Trauma, da jemanden zu verlieren an dieses System und auch noch von der Kirche, in der die Familie aktiv war, zunächst mal nicht unterstützt zu werden und dann doch auf jemanden zu treffen, der den Mut hat, sie zu unterstützen. Ich glaube, das war so ein ziemliches Wechselbad der Gefühle.
Heute steht diese Geschichte jetzt im Fahrbrief der Agnesgemeinde. Heutige Gemeindemitglieder, die nehmen auch an der Stolpersteinverlegung teil. Will die Gemeinde, sagt St. Agnes, damit sozusagen so eine Art späte Verantwortung dafür übernehmen, was damals so schrecklich schiefgelaufen ist?
Naja, sie will vor allen Dingen darauf aufmerksam machen, wie ein Staat und aber auch Kirche versagt hat, sodass das nicht wieder passiert. Ich meine, Kirche versagt heute auch an vielen Stellen. Und es ist ganz wichtig, dass die Gemeindemitglieder trotzdem nicht aufgeben, sondern sich einsetzen für das, wofür eben diese Kirche auch steht.
Was lehrt uns das Schicksal des Josef Rothers?
Ja, es lehrt uns vor allen Dingen, aufmerksam zu bleiben auf das, wo Unmenschlichkeit herrscht, wo sich Unmenschlichkeit auch breit macht, ohne dass man das sofort in aller Deutlichkeit merkt. Und dass es wichtig ist, dagegen seine Stimme zu heben. Ich glaube, das ist nach wie vor ein sehr großes Thema.
Das hängt auch damit zusammen, wenn ich jetzt nochmal frage, ganz allgemein, warum sind die Stolpersteine gerade heute so wichtig, wo der Holocaust, jedenfalls zeitlich gesehen, in immer größere Ferne rückt?
Ja, es sind tatsächlich kleine 10x10 Zentimeter große Einlassungen im Boden, die uns stolpern lassen, die immer wieder darauf aufmerksam machen, was in dieser Zeit passiert ist. Und eben nicht nur mit Juden, sondern auch mit anderen Menschen, wie einem katholischen Geschäftsführer einer Bank, der sich dem System widersetzte. Oder Sinti und Roma, Homosexuelle, alle diese Menschen, die in der Nazizeit verfolgt wurden. Diese Geschichte ist nach wie vor anwesend.
Brigitte Jünger, Journalistin und Mitglied der Fahrbriefredaktion der katholischen St. Agnes-Gemeinde, bevor morgen am 16. Juni um 9.30 Uhr, halb 10 in der Rielerstraße 49 ein Stolperstein für Josef Rothers verlegt wird, hat sie uns die traurige Geschichte dahinter erzählt. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.